Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen und wir wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen herausfordernden Thema du dich gerade beschäftigst, wir geben dir hier praktische Tipps und begleiten dich gern auf deinem Weg.
Heute wollen wir über den Schlüssel zu effektiver Kommunikation sprechen. Was verbirgt sich dahinter? Nichts anderes als Zuhören, also aktives Zuhören. Das heißt, das Gegenüber wirklich wahrzunehmen in einem Gespräch mit allem, was da so kommt und auf allen Ebenen.
Hört sich leicht an, Sven.
Total.
Ich höre dir ja auch immer zu,
ja.
Wenn du jetzt so redest. Was heißt denn aktives Zuhören und was heißt schnelllebige Welt? Also, wenn wir miteinander reden, hören wir uns da nicht auch automatisch immer zu? Was meinst du damit?
Ich glaube nicht. Also meine Beobachtung ist, dass viele Menschen, und da kann ich mich gar nicht von frei machen, dass das bei mir auch gelegentlich so ist, schon einige Dinge parallel tun und dann, da das Gehirn ja nicht multitasking kann, wie wir wissen, an der einen oder anderen Stelle irgendwas auf der Strecke bleibt.
Ja, obwohl Frauen ja immer der Überzeugung sind, dass sie multitaskingfähig sind.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja, also das höre ich ja ganz oft. Ich persönlich denke, wenn man klug ist und Frau auch, dann sagt man diesen Satz nicht, weil Multitasking ist nicht gut fürs Gehirn. In dem Moment sozusagen ist man unkonzentriert bei anderen Aufgaben und wir können halt nicht, wie bei unserem Computer, mehrere Fächer nebeneinander aufmachen und auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Es lenkt uns von anderen Bereichen ab, sodass wir, ich sag mal, nicht die volle Leistung in dem einen Bereich bringen können. Den Fokus setzen, würde ich so sagen.
Ja. Und auch das als Signal an die männlichen Zuhörer, auch Frauen können das nicht. Also da gibt es inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen und Beweise dafür, dass das also weder Mann noch Frau kann. Das Gehirn arbeitet immer in Serie Informationsverarbeitung ab, wie ein Computer das auch macht, und kann eben nicht parallel mehrere Sachen tun, zuhören und gleichzeitig Handy spielen oder Ähnliches, das funktioniert eben einfach nicht. Ne?
Und ich denke, wenn man selber der Überzeugung ist, dass man das könnte und braucht und haben muss, dass man viele Tasks offen hat nebeneinander, dann darf man sich an der Stelle fragen, warum das so ist, aus welchem Grunde man Frau vielleicht nicht den Fokus setzen möchte auf eine Aufgabe, die es zu erledigen gilt. Und sich vielleicht halt auch die Frage der Überforderung in diesem Zusammenhang auch mal stellen. Denn ganz oft ist ja sozusagen dieses Multitasking, ich kann das, ne, und auch ein Zeichen für nach außen, ich bin belastbar. Ne, und die Frage der Belastbarkeit darf man sich in diesem Zusammenhang nochmal stellen. Das ist sozusagen so mein Seitengedanke zu diesem Thema Kommunikation, Zuhören, Multitasking-fähig. Du sagtest das gerade, wir haben unsere Gedanken in unserem Kopf. Ich denke, jeder von uns kennt es, der andere redet. Und wir merken, dass wir zwar seine Worte hören, aber in unserem Kopf laufen die Gedanken mit und sie sind auch laut. Wir sprechen zwar nicht mit dem anderen, aber unsere Gedanken, unsere eigenen Gedanken sind so sehr laut, dass wir eigentlich dem anderen gar nicht richtig zuhören können, weil wir schon unsere eigenen Gedankengänge vielleicht zu dem Thema haben oder noch schlimmer zum ganz anderen Thema haben.
Ja, ich glaube auch, das kennt jeder. Also wenn einen irgendein Thema wirklich bewegt und man gefangen ist in einem Gedanken, weil man vielleicht irgendwas Schönes erlebt hat, woran man sich erinnert, oder weil man vielleicht auch was nicht Schönes erinnert, was einem vielleicht noch im Kopf rumgeht oder so, dann fällt es eben manchmal schwer, im Hier und Jetzt zu sein und das zu erleben und das wahrzunehmen, was eben um einen rum passiert. Nicht? Das ist ganz normale Geschichte an der Stelle.
Genau. Oder du hattest es auch schon im Vorfeld gesagt, dieses, man entwickelt vielleicht auch schon in Anführungsstrichen eine Gegenstrategie. Der andere sagt was, was einem nicht gefällt und man fängt automatisch an, sozusagen einen Gegenentwurf, Gegenargumente zu bilden und ist dann schon wieder sozusagen mit seinen Gedanken, seiner eigenen Meinung, seinen eigenen Vorstellungen, Fantasien zu diesem Thema befasst, um dann in Anführungsstrichen zu kontern.
Mhm. Ja, das ist auch was, was man in Partnerschaften manchmal beobachten kann, dass einer der Partner dem anderen so viele Argumente in Streitgesprächen, in Auseinandersetzungen entgegenschleudert, dass der andere gar nicht in der Lage ist, die alle nacheinander aufzunehmen und nacheinander vielleicht abzuarbeiten. Und dann steigt der Gesprächspartner sehr, sehr früh vielleicht aus. Und alles andere, was danach kommt, kommt dann gar nicht mehr an.
Und ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel, gerade in Paarbeziehungen. Dieses Argumente werden einem entgegengeschleudert und dann wird gesammelt, ganz lange gesammelt und dann wird das sozusagen so abgearbeitet und dem anderen als Vorwurf unterbreitet. Und dann geht es sozusagen um die Strategie, ich gebe dir ein Argument und der andere geht in die Verteidigungshaltung. Mhm. Und dann haben wir eine Struktur sozusagen, die sich als vielleicht Paarmuster, Paarbeziehung dann wiederholt, dieses Angriff-Verteidigungsmuster. Und dann darf man sich fragen, möchte ich das überhaupt? Und ich würde sagen, aktives Zuhören unterbricht dieses Muster, weil es Antworten dafür bietet, sozusagen dem anderen anders zuzuhören und anders mit Vorwürfen oder Argumenten, Gedanken des anderen umzugehen.
Mhm. Ja, und dieses Verhalten ist sogar doppelt negativ behaftet, denn derjenige, der die ganzen Argumente rausschleudert, der verpulvert damit im Grunde sein Pulver, nicht? Also lernt man ja auch in Verkaufsgesprächen oder in Seminaren zu Verkaufsgesprächen, man positioniert eben die Argumente nacheinander. Denn wenn man mehrere Argumente auf Mal bringt, dann wird nur das Letzte gehört und auf das Letzte wird geantwortet und die vorherigen verpuffen. So, und wenn mir jetzt mehrere Argumente entgegengebracht werden und ich die nicht verarbeiten kann, dann antworte ich auch nur auf das letzte Argument und die anderen nehme ich gar nicht zur Kenntnis. Und derjenige, der die ganzen Argumente ausgesendet hat, meint vielleicht, nur auf das letzte wurde geantwortet, die ersten werden damit als richtig angesehen, was eventuell gar nicht der Fall ist, ne?
Ja. Und so sind wir in der Missverständnisfalle und tappen von da aus weiter gerne in die Konfliktfalle.
Mhm, genau.
Denn da, ich sag mal, gerade aufgrund dieser Missverständnisse, die daraus entstehen mögen, können sich hinterher Konflikte entwickeln, die bei gutem Zuhören und gutem Miteinander reden. Wir hatten an dieser Stelle auch schon Schulz und von Thun. Wir hatten die gewaltfreie Kommunikation. Wir hatten ein bisschen was über die Intuition. Wir haben über Gefühle geredet. All dies sozusagen können wir hier beim guten Zuhören, beim aktiven Zuhören auch nochmal mit in unsere Waagschale schmeißen. Also, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, hört ruhig rein, weil das ist auch, sind auch einfach Tools, die wertvoll sind, auch beim aktiven Zuhören.
Genau, und dazu gehört ja auch, dem Gegenüber zu spiegeln, was bei mir angekommen ist. Das heißt also eine Rückmeldung geben, was habe ich verstanden? Oder eben fragen, ist es das, was du sagen wolltest gerade? Das kann man ja machen, nicht? Das wird ja immer sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil ich eben bemerke, aha, der Gegenüber ist interessiert an dem, was ich gerade gesagt habe und verfolgt mir auch wirklich und folgt meinen Gedankengängen an der Stelle. Also hinterfragen, zusammenfassen, Fragen, um Unklarheiten zu beseitigen und um eben zu sehen, ob man da wirklich auf einem Level irgendwo unterwegs ist und über das Gleiche spricht.
Ja. Und manchmal ja auch gut Gefühle ansprechen. Mhm. Außer diesem, man nennt es Paraphrasieren, dass man Dinge nochmal wiederholt oder in eigenen Worten tatsächlich zusammenfasst, dass man vielleicht sagt, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Das, dann beseitigt man auch gleichzeitig Missverständnisse. Man kann auch überprüfen, habe ich den anderen, die andere eigentlich richtig verstanden? Sie hat irgendwas gesagt, mir beim Zuhören ist irgendwas unklar geblieben, dann kann ich das kurz zusammenfassen und kann sagen, du hast jetzt das und das gesagt oder ich habe das und das verstanden oder habe ich dich richtig verstanden, das oder ist das eine Vermutung von dir? Oder gerade wenn es, ich sag mal, um Vermutungen oder Fantasien geht, die man bei dem anderen vermutet, dann muss man ja aufpassen, dass man nicht selbst in das Reich der Fantasien und Vermutungen abgleitet, sondern dass man versucht, im Hier und Jetzt die Dinge zu greifen und auch fragt, ist das jetzt eine Vermutung oder ist das wirklich passiert? Gerade wenn man da vielleicht dran Zweifel hat, ne? Und vielleicht auch die Gefühle, die damit zusammenhängen, abfragen. Wenn dem anderen irgendetwas passiert ist oder irgendwas ärgert, du bringst nie den Müll raus. Wir bringen mal so den Klassiker.
Ja.
Ne, dann kann man ja auch fragen, ne, ich höre, dass du da verärgert bist. Ne, und vielleicht auch versuchen, die Du-Botschaft, die Astreine, ein bisschen zu entschärfen und nachzufragen. Ich habe verstanden, dass.
Da sind wir wieder voll in der Giraffensprache, nicht?
Genau, dann sind wir in der Giraffensprache. Ne, und deshalb habe ich eben auch noch mal darauf hingewiesen, dass ich diese unsere Kommunikationsmethoden, die wir schon vorgestellt haben, Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, aber auch die Giraffensprache, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, dass das alles ineinander fließt und jetzt nicht das eine ausschließlich zu verwenden ist, sondern man kann das ganz gut in seinen Alltag, in die Beziehung, aber natürlich auch in Beziehung zu Kollegen, zu Freunden, zu Verwandten, zu Kindern benutzen.
Ja. Ja, und was wir ja auch hier tun, das haben wir auch bei Rosenberg gesagt, körperliche Signale beobachten. Nicht? Also wenn wir beide hier uns gegenüber sitzen, dann geben wir uns eben körperliche, nonverbale Signale. Wir nicken, wir haben den Augenkontakt zueinander, wir haben eine offene Körperhaltung, wir hören interessiert zu, was der andere sagt und sind eben dabei, unsere Gedanken dann auch zu formen, während wir hier sitzen, ohne dass das eben der Hörende mitbekommt, was hier passiert, nicht? Auch das ist ja ein Teil der Kommunikation zwischen uns.
Genau, der nonverbale Teil. Und dann, wenn ich über nonverbale Kommunikation nachdenke, gerade in der Familie, ist es ja manchmal, ich sage es mal ganz bewusst, für mich ist es eine Unart, das Handy mit auf dem Tisch liegen zu haben. Ne, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen sind ja manchmal heutzutage so sozialisiert, dass wir allzeit bereit sind und allzeit in der Kommunikation sein müssen und erreichbar über WhatsApp oder wie auch immer. Und ich würde sagen, jeder darf mal selber in sich reinspüren, was es mit ihm, mit ihr macht, wenn das Handy mit auf dem Tisch liegt. Man ist unkonzentriert, man wartet auf das Brummen oder wenn es brummt und noch schlimmer, ist es vielleicht aufgeschlagen und man sieht sozusagen die Nachrichten von Amazon und Co. und den ganzen Nachrichtendiensten, Instagram und Facebook einfliegen und während der andere erzählt, schielt man immer mit einem Auge drauf. Das ist das, was wir eingangs gesagt haben, man ist nicht konzentriert, wir sind da nicht multitaskingfähig und das macht auch mit dem anderen, dass er sich nicht gewertschätzt und nicht anerkannt fühlt.
Ja.
Denn was wünscht man sich in einer aufrichtigen Kommunikation, ist ja auch einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander und Aufmerksamkeit bei der Kommunikation, das heißt eine gewisse Zugewandtheit. Ne? Ich höre dem anderen zu, ich starre den jetzt nicht an und denke, gut, aufmerksames Zuhören heißt, ich starre ihn an und lasse ihn nicht wieder los. Nee, aber zumindest dem das Signal geben, ich höre dir zu und das, was du gerade zu sagen hast, ist mir wichtig.
Ja, ein Aspekt, der da mir noch einfällt in Bezug auf die Arbeitswelt. Häufig werden ja Handys inzwischen als Ersatz für Autoschlüssel oder für Rolex-Uhren auf den Tisch gelegt. Also als klassische Dominanzgeste, die wir ja vor allem aus der Männerwelt kennen, aber auch immer mehr Frauen an die Tagesordnung bringen, indem sie eben ja dieses Verhalten kopieren und eben durch bestimmte Dominanzgesten ihre Dominanz ausdrücken wollen. Also in der Regel wird eine Unsicherheit überspielt, eine Angst überspielt durch diese Dominanzgesten. Und wir kennen eben die typischen Dominanzgesten, wie gerade gesagt. Also der Autoschlüssel auf den Tisch, die Rolex am Handgelenk mit hochgeschlagenen Hemdmanschetten und inzwischen eben auch das Handy, was dann eben das neueste und teuerste sein darf, um eben zu zeigen, hier, ich hab's drauf, ich bin ganz vorn dabei. Den Aspekt hat das Handy inzwischen ja auch.
Ja, und ich denke, am Arbeitsplatz oder in einem Meeting mag es noch was anderes sein. Auch da ist es aber ja häufig ganz unhöflich und kontraproduktiv, sich hinter seinem Laptop zu verschanzen. Gerade wenn vielleicht schwierige Themen zu besprechen sind, dann darf man an den Raum denken, wo jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Menschen sitzen und ein Thema klären wollen. Und jeder hat eben seinen Laptop oder seinen iPad vor sich liegen und wischt dann immer nebenbei drin rum, während da vorne jemand sitzt und versucht, das Thema mit allen zu klären. Mhm. Und ein wirkliches Zuhören ist dann auch nicht mehr da, weil nebenbei E-Mails abgerufen und abgefragt werden oder man schreibt da schon mal was oder notiert sich irgendwas, statt tatsächlich aufmerksam zuzuhören. Ja. Deshalb auch da die Frage, kann man da Meetings besser klären? Anderes Thema.
Was natürlich nicht heißt, dass der ein oder andere das iPad oder so natürlich als Notizbuch benutzt. Das ist dem ja unbenommen an der Stelle, nicht?
Klar. Genau. Aber sich zu überlegen, was hat das für eine Wirkung, auch auf denjenigen, der vorne das Ganze moderieren darf, mhm, oder vielleicht auch für die Gruppe, wenn jemand die ganze Zeit nur auf das Ding starrt und da drauf rumtipselt, ja, oder drauf rumschreibt mit seinem Pen, das macht ja was. Und auch in der Familie, ich würde den Kontext jetzt ändern, du hast gesagt, da haben Statussymbole nicht zu suchen. Da muss man ganz klar sagen, das Handy ist in der Familie, sollte kein Statussymbol sein. Ja. Das wäre schräg nach meinem Dafürhalten. Und ich würde denken, nein, das darf in der Familie kommuniziert werden, wie mit solchen Dingen umgegangen wird.
Ja. Ja, also, welche Tipps haben wir? Fassen wir es nochmal zusammen. Ablenkungen eliminieren fürs aktive Zuhören. Du hast es gerade gesagt, das Handy hat in bestimmten Situationen nichts zu suchen. Das gilt auch für den Fernseher, darf man ehrlicherweise sagen, nicht? Also ein vernünftiges Gespräch zu führen, während im Hintergrund der Fernseher läuft, halte ich ja auch fast für unmöglich, muss ich sagen.
Fernseher läuft oder auch Fernseher wird auf stumm geschaltet, weil dann hat man immer noch das Bild laufen.
Genau.
Und es ist auch eine gewisse Ablenkung da. Und dann denke ich, wenn man wirklich wichtige Dinge zu besprechen hat, dann sollte man sich da auch Zeit und Ruhe für nehmen, weil wichtige Dinge bespricht man nicht im Vorbeilaufen. Mhm. Dann ist es vielleicht auch ehrlich zu sagen, weißt du was, das ist mir wichtig, das Thema. Lass uns das verschieben. Jetzt ist nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit, wenn man das so zwischen Tür und Angel, die Situation gibt es ja einfach, dass man ein wichtiges Anliegen hat und dass man sagt, das ist mir jetzt aber gerade wichtig. Und lass es uns in Ruhe besprechen zu einem späteren Zeitpunkt, weil jetzt ist nicht gerade Raum und Zeit dafür.
Ja.
Das ist nicht persönlich gemeint, ich meine das nicht böse. Und man kann ja auch sagen, ich sehe, dass du was Wichtiges mit mir zu besprechen hast. Bei mir ist gerade nicht die Kapazität da. Lass es uns nachher machen oder wie auch immer, aber vielleicht auch dem anderen da die Aufmerksamkeit schenken.
Ja. Mhm. Dann noch ein Tipp, stell offene Fragen. Also keine Frage, auf die man mit Ja und Nein antworten kann, sondern einfach offene Fragen und dann lass den anderen ausreden und ermutige den Gesprächspartner eben mehr zu erzählen, einfach indem er auf offene Fragen antwortet. Eben fragen, wie geht's dir oder wie gut geht's dir, statt zu fragen, geht's dir gut? So die Antwort.
Oder was bedeutet das für dich? Was bedeutet dies für dich? Warum ist das so? Also dieses Was und Warum, das sind die öffnen die Frage, man kann nicht nur mit Ja und Nein antworten. Das heißt, was ist eine offene Frage? Wissen ja vielleicht einige auch nicht. Eine offene Frage ist ja etwas, wo der andere Raum hat zu antworten und vielleicht auch erstmal selber nachdenken muss. Was bedeutet das jetzt konkret für mich? Ja, weiß ich auch nicht. Aber dann hat der andere Gelegenheit zu reflektieren über dieses Thema.
Ja.
Und kann ja auch manchmal sagen, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Da bin ich unsicher, was das für mich bedeutet. Das ist ja auch klug, so zu antworten, wenn man das nicht weiß. Und gerade in einer Paarbeziehung sollte keine Angst davor sein, in einer derartigen Weise auch zu antworten.
Ja, genau. Ja, widerstehe dem Drang zu unterbrechen, wäre dann noch eine Empfehlung, nicht? Also den anderen ausreden lassen, das ist nicht nur höflich und trotzdem erlebt man eben oft, dass es nicht der Fall ist und nicht ausgeredet lassen wird. Auch das kann wieder eine Dominanzgeste sein übrigens, gerade im beruflichen Kontext, aber auch im familiären Kontext.
Ja, und dieses, das eine ist das Unterbrechen und das andere ist nicht zu beurteilen oder zu verurteilen. Also wenn man eine eigene Meinung dazu hat, zu diesem Thema, kann man ja zu dem Thema auch eine eigene Meinung haben. Dann ist es doch empfehlenswert und gut, wenn man dies als eigene Meinung kennzeichnet und aber auch gleich klar macht, dass der andere deshalb nicht verurteilt oder beurteilt wird. Denn das macht ja was mit dem anderen, der öffnet sich ja nicht mehr, wenn er merkt, wenn ich was sage und tief ins Eingemachte gehe, dann werde ich gleich verurteilt für das, was ich sage. Ja, und vielleicht noch eine vertiefende Variante, die wir uns noch gar nicht angeguckt haben, die weniger, ich sag mal, im beruflichen Kontext was zu suchen hat, als vielmehr tatsächlich in der Paarbeziehung, ist das sogenannte Zwiegespräch, was, ich glaube, von Lukas Müller für insbesondere für Paare entwickelt worden ist, wo man sich tatsächlich Zeit und Raum nimmt, bewusst verabredet für ein Zwiegespräch und dann den anderen jeweils Raum gibt, sein Anliegen, sein Tag, seine persönlichen Themen zu schildern, ohne sie zu kommentieren, stehen lässt, einfach Raum gibt. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Es gibt die Bücher von Lukas Müller dazu, die finde ich ganz lesenswert und ganz empfehlenswert. Einfach damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie kann Kommunikation auch gehen. Ob man das hinterher praktikabel findet oder gut findet, kann man ja vielleicht mal selber nach so einer Testphase, aber ich glaube, es übt auch das Zuhören, indem man sich einfach hinsetzt und weiß, die nächsten 15 Minuten muss ich meine Klappe halten. Mhm. Ich sage das ganz salopp, darf hier nicht sagen, das ist hier jetzt nicht mein Job, sondern das ist einfach der Raum, den der andere bekommt und ich höre ihm zu und ich stelle dazu hinterher aber auch keine Fragen, ne, sondern ich lasse dem einfach Raum und er darf dazu was sagen.
Ja, ein schönes Verfahren und man darf vielleicht dazu sagen, jeder der Partner darf mit dieser Zeit, mit diesen 15 Minuten oder wie viel auch immer man verabredet, ja das tun, was man will. Das heißt, wenn einer der beiden beschließt, von den 15 Minuten 10 Minuten lang zu schweigen, dann ist das in Ordnung. Also ich reflektiere da so ein bisschen auf dieses Missverhältnis, was wir oft in den Kommunikationsanteilen zwischen Mann und Frau erleben. Männer neigen eben weniger dazu, Dinge auszusprechen, oder viele Männer neigen eben dazu, weniger die Dinge auszusprechen, die sie gerade bewegen. Und es gibt eben auch die Situation, dass Männer gerade wirklich mal nichts denken, also das Gehirn auf Leerlauf ist, was sich oft Frauen nicht vorstellen können, dass das ein Gehirn wirklich kann. So, und wenn eben Frau fragt, was denkst du gerade, und Mann sagt nix, dann kann das eben tatsächlich so sein. Und in diesem Zwiegespräch, was du gerade vorgestellt hast, ist es eben auch wichtig, dass man auch einen Raum lässt, wenn etwas nicht gesagt werden kann oder nicht gesagt werden soll in dieser Situation. Das kommt dann vielleicht später.
Ich finde dieses gemeinsame Schweigen beispielsweise auch ganz wichtig. Das würde ich, also außer aktivem Zuhören und diesem Zwiegespräch, finde ich dieses aktive Schweigen, würde ich das jetzt mal nennen wollen, ganz wichtig. Das kann man üben. Erstmal für sich selber, denn Schweigen muss man aushalten können. Plötzlich werden die Gedanken laut. Das ist ähnlich wie in der Meditation, diese Stille, die man hat. Aber gemeinsam schweigen und das auszuhalten, dass man auch einfach schweigt und nicht, ich sag mal, den anderen in den Drusel redet und immer was zu sagen hat, damit da keine Stille und keine Ruhe auftritt. Man kann auch einfach mal nichts sagen und gucken, was dann passiert, wenn beide nichts sagen.
Ja.
Und das ist auch was Schönes, in Stille miteinander zu sein.
Ja, das ist ein toller Versuch, ja.
Ja, also das wäre vielleicht für mich so eine Anregung für auch aktives Zuhören, aktives gemeinsames Schweigen zu praktizieren und zu üben. Vielleicht für diejenigen, die ohnehin schon meditationserfahren sind, ist das weniger schwierig, das ohnehin für sich zu machen, aber gemeinsam ist auch nochmal manchmal eine Herausforderung.
Mhm. Ja. Ja, also aktives Zuhören, eine entscheidende Fähigkeit, die dich im Leben nach vorne bringen kann, sowohl im beruflichen als auch im persönlichen. Probier das einfach mal aus und ja, schau, was passiert. Ne?
Ja, ja. Und gib uns gerne dein Feedback. Also wir freuen uns ja immer über ein Feedback, ob diese Methoden dir vielleicht bekannt waren, ob du dir dazu mehr wünschst. Wenn du dir also mehr Anregungen wünschst, bitte gib's uns weiter. Wir freuen uns
darüber. Genau. Ja, heute mal eine vergleichsweise kurze Folge. Das war's für heute. Wir danken einmal mehr fürs Zuhören und für deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify. Und das ist einfach wichtig für uns, damit wir noch mehr in die Sichtbarkeit kommen und noch mehr Menschen mit unseren Inhalten erreichen können, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eben noch mehr Menschen mit diesen Inhalten unterstützen können. Ne? Weitere Infos, den Link zu unserer Website und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit und gute Kommunikation.
Eine gute Zeit.
Ciao.
Ciao.
Das war der Trennungstalk Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braunmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.